Herzlich willkommen beim ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast No Leads, No Fun. Unternehmen, die überproportional wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit den weltweit besten Inbound-Methoden und Insights. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Jetzt ist es aber Zeit, Inbound neu zu denken. Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Marcus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Martin Bredl, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Inbound-Marketing-Agentur Takeoff in Wien. Heute zu Gast und zum zweiten Mal zu Gast und er ist der erste Gast, der zum zweiten Mal eingeladen worden ist von uns, ist Christoph Böhm. Es muss einen Grund haben, warum wir den Christoph ein zweites Mal eingeladen haben. Christoph ist Chief Marketing Officer bei UTEL und in seinem LinkedIn-Profil steht, er macht keine Werbung. UTEL ist ein Telekommunikationsanbieter für Unternehmen, spezialisiert auf Rufnummern und cloudbasierten Lösungen, um zuverlässig die telefonische Erreichbarkeit von Unternehmen sicherzustellen. Christoph, herzlich willkommen.
Danke Martin für die erneute Einladung.
Gerne, sehr, sehr gerne. Christoph, ich glaube, so ungefähr vor einem Jahr haben wir dich zum ersten Mal eingeladen in unserem Podcast. Und by the way, ich habe gerade gehört vom Anton, dass wir schon 6000 Downloads auf unserem Podcast haben, was uns natürlich sehr, sehr freut. Wir sind ja nischig, wie man nur nischig sein kann. Nicht nur Marketing, nicht nur Online-Marketing, sondern inbound Online-Marketing. Christoph, bei unserem ersten Gespräch vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen und das hat auch meine Aufmerksamkeit erregt bei dir, weil du damals sehr viel darüber geredet hast, dass diese US-amerikanische Lead-Generierung, so wie HubSpot uns das vorgestellt hat, bei uns in Österreich nicht funktioniert. Siehst du das noch immer so?
Also ja, grundsätzlich. Ich glaube weiterhin daran, dass das bei uns nicht so funktioniert. Warum? Weil ich einfach glaube, dass viele Unternehmen es falsch machen. Die haben einfach die falsche Erwartungshaltung. Die glauben irgendwie, dass ein Downloader innerhalb von kürzester Zeit vom Interessenten zum eigenen Produkt switchen kann. Das heißt, er lädt sich ein White Paper runter zu irgendeinem großen Thema und die Leute denken, dass sie dadurch dann Kunden gewinnen können. Aber es heißt einfach nur nichts, wenn irgendjemand Themeninteresse zeigt. Man kann diese Leute sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, einfach zum Produktinteresse führen. Und die Chance einfach dabei wirklich Unternehmen zu erreichen, die gerade Bedarf dann auch noch haben. Also nicht nur Themeninteresse, sondern Produktinteresse und auch dann noch Bedarf, die ist einfach total klein. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ansatz, so shiny wie er damals war, wo man Lead-Gen eingeführt hat und dann auch LinkedIn mit Lead-Gen-Forms dahergekommen ist, dass dieser Diamant einfach nicht so wunderschön ist und einfach noch viel roher ist. Es geht einfach nicht so schnell.
Genau, ich glaube, das können wir bestätigen als Agentur selber, aber auch bei unseren Kunden. Christoph, was muss man denn anders machen, dass es funktioniert?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich selber und den Kunden keinen Druck macht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass man einfach wirklich gutes B2B-Marketing einfach machen muss und daran glauben muss. Das heißt, B2B ist meistens sehr erklärungsbedürftig. Es ist meistens das Produkt, was man als B2B-Marketer verkauft, nicht der neueste geile Scheiß, auf den schon jeder gewartet hat. Das heißt, es gibt noch immer das uralte Prinzip AIDA. Die Leute brauchen noch immer Awareness für irgendein Produkt, dann müssen sie irgendwann danach suchen, bei der Suche bei dem richtigen Anbieter, also beim eigenen am besten, landen und dann mit Referenzen und einem super UX einfach eine Anfrage eintüten. Das braucht Zeit und braucht einfach Kontakt über diverse Touchpoints. Und das Wichtigste dabei ist, dass man das eigene Produkt versteht und die eigene Zielgruppe versteht. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann gibt es einfach keinen schnellen Weg, gibt es kein Schnellboot, was einen zu mehr Deals und mehr One-Deals führt. Geht einfach nicht.
Ich höre aber raus, dass Content da schon eine Rolle spielt, oder?
Ja, absolut. Also Content ist absolut King. Content wird sich auch nie verändern, dass es relevant ist. Die Leute suchen nach etwas, die Leute wollen eine Lösung finden und das verarbeitet man im Content.
Jetzt habe ich von dir öfters gehört, das Wort Demand Generation. Ist das jetzt wieder so ein neuer Begriff, der etwas beschreibt, was wir eh schon länger machen? Was verstehst du darunter, Demand Generation?
Also ja, ich glaube, die meisten haben wirklich noch nicht verstanden, was es ist und nehmen das jetzt einfach und sagen, wir machen jetzt Demand Generation und machen es einfach wie immer. Viele verstehen einfach nicht, was der Unterschied ist. Also zum Verständnis, der Unterschied liegt in der Zugänglichkeit von den Inhalten. Also Lead-Gen, da geht es primär darum, dass man einen Kontakt kriegt. Und das ist dann Gated Content meistens, weil sonst kriegt man ja keinen Kontakt. Im Gegensatz dazu ist Demand-Gen eigentlich eine Awareness-Maßnahme, wo der Kontakt noch ganz egal ist. Und wenn du das wirklich genau nehmen willst, dann müsstest du eigentlich Lead-Gen mit Demand-Capturing vergleichen. Weil da geht es dann wirklich um das Abgreifen. Aber da ist Demand Capturing eigentlich schon weiter, weil da geht es um das Abgreifen von einem Bedarf. Und Lead Gen ist noch immer einfach so gedacht, da ist es nicht so, dass diese Person einen Bedarf haben muss. Es geht einfach nur um den Kontakt zu gewinnen. Und beim anderen geht es einfach darum, eine Anfrage zu bekommen.
Das heißt, Demand Gen, so wie der Name sagt, Demand, wir schaffen es hier Interesse zu wecken, Nachfrage zu wecken. Und dann natürlich braucht es den nächsten Schritt, du hast es schon gesagt, Demand Capturing, wo ich dann die wirklich Interesse habe, abhole und sie so weit führe, dass sie dann ein Angebot wollen oder ein Gespräch mit dem Vertrieb. Habe ich es gut zusammengefasst?
Genauso ist es.
Danke. Danke, Christoph. Das war jetzt die Einleitung in diesem Podcast. Christoph, warum ich dich eigentlich eingeladen habe, ein Gespräch, das wir vor kurzem gehabt haben, wo du mir und wir waren in einer Runde zusammen erzählt haben, wie wichtig diese Analytics ist, auch für dich im Marketing. Und zwar, der Christoph hat uns erzählt, er hat es endlich geschafft, mit HubSpot oder nicht HubSpot, ich weiß es mir gar nicht genau, wenn ihr einen Lead habt oder einen Kunden habt, dass du mit deiner Analytics nachweisen kannst, wo der Lead hergekommen ist, was dazu beigetragen hat, welcher Kanal, welche Inhalte hier verantwortlich sind. Warum das so wichtig ist für uns Marketer, werden wir nachher noch reden. Aber vielleicht erklären Sie mal, wie schafft man es mit oder ohne HubSpot, diesen Nachweis zu bringen, den wir Marketer natürlich alle gern hätten. Einfach sagen zu können, hey, das war meine Leistung, das ist das, was wir im Marketing gemacht haben. Wie hast du das geschafft?
Also es geht primär wirklich darum, was man im Marketing gemacht hat. Es geht noch nicht eigentlich darum, jede Maßnahme und den Beitrag von jeder Maßnahme zum Erfolg zu beschreiben. Weil ich war letzte Woche auf der SMX in München und da ist auch ganz klar, erste Keynote war Attribution is dead. Also in der Zeit, wo man Zero-Click und Cookie-Less-Tracking hat, kann einfach keine Software und niemand genau sagen, was ein einzelner Touchpoint dann im Endeffekt dazu beigetragen hat, dass ein einzelner Kunde, und zwar getrackt über alle Devices, die der Kunde führt, wirklich auf diesen einen Kunden dann einzahlt. Das gibt es nicht. Was man trotzdem machen kann, ist Measurement. Das heißt, nicht Attribution, aber messen. Das ist das, worum es mir eigentlich gegangen ist. Ich wollte sagen, nicht was ein Lead gebracht hat, sondern bei uns, bei Utel ist der Lead jetzt, dadurch, dass ich einfach auch schon ein bisschen gebrainwashed bin, weil Leads für mich immer nur als Whitepaper-Leser gegolten haben, bei mir geht es wirklich um die Anfrage, also dann eigentlich schon um den Deal. Also ich kann sagen, welche Maßnahmen wie viel zu einem Deal beigebracht haben und was der letzte Touchpoint war, aus dem dann die Anfrage entstanden ist.
Total interessant. Kannst du ein bisschen mehr erzählen darüber? Welche Tools verwendest du und welche Reports hast du hier eingerichtet?
Also wir nutzen HubSpot als System für als CRM, als CMS, für Marketing Automation und auch für Sales. Und bei uns ist es so, dass bei uns eine Anfrage als Objekt eines Deals angelegt wurde in HubSpot. Die werden automatisch angelegt durch Workflows, die ich geschrieben habe, wo jemand eine Anfrage über unsere Anfrage, also auch HubSpot-Anfrageformulare getätigt hat. Und HubSpot trackt ja auch, wenn die Cookies aktiv sind oder wenn die Zustimmung im Consent Bar gegeben wurde, trackt HubSpot auch den Klickverlauf und sozusagen auch wenn der Kontakt das erste Mal im System aufkommt, auch die erste Quelle oder allgemein die Quelle, woher der Kontakt gekommen ist. Und diese Informationen verschneide ich und führe sie dann in eine komprimierte Übersicht über unsere Kanäle. Was meine ich damit? Es ist noch immer eine manuelle Arbeit, die ich dann am Ende mache, dass ich einfach schaue, ist es ganz sicher so, dass diese UTM-Parameter, die jetzt bei dem Kontakt übergeben worden sind, dass die dann auch wirklich dazu geführt haben, dass eine Anfrage geschrieben worden ist, oder wenn die UTM-Parameter, so wie ja bei Zero-Click, überall abgeschnitten werden, gibt es keine UTM-Parameter, dann haben wir noch immer die Möglichkeit geschaffen, dass die Interessenten bei unserem Anfrageformular ein Formularfeld haben, woher kennen sie uns? Das ist total oldschool, aber es funktioniert, weil mir geht es einfach nur darum zu wissen, wo bin ich im Kopf geblieben. Das ist der Kanal, den die Person angibt. Und das ist auch nicht irgendwie ein freies Textfeld, wo man alles reinschreiben könnte. Und ich versuche es auch nicht auf einzelne Influencer zu matchen, sondern ich versuche einfach herauszufinden, beispielsweise war es Social Media und wir sind nur auf LinkedIn, das heißt, es kann nur LinkedIn sein, war es die Suchmaschine, dann ist es mir egal, ob es Paid oder ob es Organic Content ist, oder waren es beispielsweise Empfehlungen oder waren es unsere Partner und solche Quellen, die habe ich zusammengeführt und schreibe sie dann auf den Deal. Somit habe ich dann, weil HubSpot hat das Problem, dass ich bei einzelnen Kontakten, wenn ich jetzt auf einen Kontakt jede Anfrage schreiben würde, könnte ich es ja nur so machen, dass ich ein Eigenschaftsfeld für jede Anfrage mache. Dann hätte ich Anfrage 1, dann Quelle für Anfrage 1, dann habe ich Anfrage 2 und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe es als Objekte trennen müssen. Ich habe den Kontakt als Objekt und ich habe den Deal als Objekt.
Für dich zählt der Deal ganz einfach, weil du gesagt hast, für dich zählt die Anfrage, right? Also du schaust da genau an, die Anfragen, welche Quellen haben diese Anfragen. Verständlich. Wie nutzt du das jetzt im Unternehmen? Oder wie wertest du aus? Welche Reports machst du? Für wen machst du Reports?
Also ich mache grundsätzlich mal Reports für uns als Team und für die Gesamtorganisation und natürlich auch die Geschäftsführung. Und mir geht es darum, das Gesamtkonstrukt an Maßnahmen, für das wir uns im Marketing entscheiden, um das zu bewerten. Wir fahren immer primär eine Fokusstrategie. Das heißt, wenn wir etwas machen, machen wir primär einen Kanal. Und wenn wir diesen Kanal sozusagen meistern, unter Anführungszeichen, was man nie machen kann, deswegen unter Anführungszeichen, dann möchte ich das in meinem Report sehen. Oder ich entscheide mich für eine Maßnahme, wie beispielsweise Podcast-Werbung, und weiß, ich werde es nicht in Anfragen messen können, aber ich weiß, man braucht es für Awareness. Aber wenn ich eine Maßnahme für Consideration, Decision mache, so wie Suchmaschinenoptimierung oder versteckte Suchmaschinenwerbung auf Bing, auf Google und so weiter und so fort, dann möchte ich das sehen in den Reports. Und wenn ich dann in den nächsten Monaten ein Uplift bei diesem Kanal feststelle, weiß ich, dass diese Maßnahme sinnvoll war.
Das heißt, die Korrelationen sind dann wichtig. Bei der Podcast-Werbung tust du dir schwer, nicht? Da gibt es keinen Attribution-Report, kein UTM. Die Leute kommen dann irgendwie. Aber wenn du jetzt das erste Mal viel Podcast-Werbung machst, deine anderen Sachen gleich machst und die Anzahl der guten Anfragen steigt, dann hast du eine Korrelation, aus der du sagen kannst, wo das herkommt. Das heißt, monatlich, nehme ich an, gibt es diese Reports.
Genau.
Und die sieht auch die Geschäftsführung.
Genau, die sieht auch die Geschäftsführung. Genau.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das war, worüber wir uns unterhalten haben, wie können wir Marketer den Beitrag, den wir liefern, nachweisen? Nicht typischerweise ist es so, vielen Unternehmen, Sales hat die guten Zahlen, nicht die neuen Kunden, Umsatz, der dazu gewonnen ist, und jetzt bin ich ein bisschen böse, und Marketing hat die Kosten zu reporten. Also wir haben die Kosten verursacht und Sales hat den Umsatz gewonnen. Das heißt, in diesen Gesprächen stehst du jetzt mit deinen Reports besser da, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist wirklich das größte Dilemma, und das ist auch, glaube ich, für mich immer das Dilemma gewesen, wieso Marketing für mich noch nicht genug Spaß gemacht hat, weil man einfach nicht zeigen konnte, dass das Gefühl, was man hat, sich auch in Zahlen misst. Und der Vertrieb hat dann immer gesagt, ja, es sind so viele Deals gekommen, so viele One-Deals, Vertrieb, super, war gut. Und das Marketing hat nur gesagt, ja, wir haben so viele Impressionen auf diesen neuen Social-Media-Kanälen.
So viele Klicks,
ja, und,
so viele Klicks.
Genau, und so viele Klicks und hat immer gehofft, dass nicht einmal gehofft eigentlich, sondern irgendwie geglaubt, dass das schon richtig sein wird, was man da macht. Und kann natürlich richtig sein, aber ich bin einfach so ein Sales-Driven-Marketer geworden, dass ich einfach sage, schlussendlich geht es um den Erfolg des Unternehmens und den Deckungsbeitrag. Das heißt, die Kosten müssen irgendwann einmal auch einen Umsatz bringen. Und ja, das hat viel verändert, auch bei uns, dass man nicht nur Kosten reportet, sondern eigentlich auch Auswirkungen.
Was braucht man dazu? HubSpot? Muss man unbedingt HubSpot haben?
Nein, ganz sicher nicht. Also wir verwenden HubSpot auch primär als CRM und Marketing Automation und Sales Tool, aber auch HubSpot kann gegen Zero-Click und Cookie-Less-Tracking nichts auswirken. Also es bringt jetzt auch nicht viel mehr als irgendein anderes Tool. Das Wichtige ist, dass man einfach das Verständnis dafür selber hat, wie man etwas misst und auf was man wirklich achtet und wo man irgendwelche UTM-Parameter setzt oder wo eben nicht. Und ja,
ja, ich glaube, bei dir, und du hast es ja genannt, du hast einen sehr klaren Punkt, wo du misst, nämlich das Formular, wo die Anfragen reinkommen und nicht irgendeinen Download, der irgendwo vorher schon passiert ist. Und ich glaube, man kann sicher mit anderen Tools, wahrscheinlich ja mit Google Analytics sicher, hier Tracking einrichten, das auch genau das misst, was auf diesem Formular passiert. Und dann glaube ich auch noch eine sehr einfache Sache, die du machst, ist einfach das eine Formular, wo du einfach die Quelle abfragst, wo eben überhaupt keine Attribution vorhanden ist. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr einfache Sache, die wir alle einrichten können. Wir haben das auch eingerichtet und es gibt einfach Sicherheit oder Klarheit darüber, wo die Leute herkommen.
Ich glaube auch, dass es speziell bei dem Thema Offline einfach notwendig ist. Also Offline ist ja jetzt schon nicht einmal nur Messe, sondern es ist eigentlich alles, was bei Direct in Google Analytics reinkommt. Also wenn man seine Google Analytics Reports mal durchschaut und schaut, was für Seiten angesehen wurden, wo Google Direct nimmt, dann wird man sehen, dass die URLs sehr, sehr lang sind. Und niemand gibt sehr lange URLs direkt in den Browser ein. Also irgendwo müssen die Leute herkommen.
Unsere Erfahrung ist auch vor ein paar Jahren war es noch relativ einfach, diese Auswertungen zu machen. Vor ein paar Jahren war es bei uns ganz einfach so, die stärkste Traffic-Quelle war Organic. Klar, die meisten haben uns gefunden über unsere Blogartikel. Jetzt ist es so, die stärkste Traffic-Quelle ist Direct. Und wie du sagst, Direct ist nicht Direct. Direct ist halt alles, was Google und das Gleiche ist bei HubSpot nicht auswerten kann. Und das kommt einfach in den Direct hinein. Besonders stark angestiegen ist es bei uns wirklich durch unseren Podcast. Ist Direct einfach immer mehr geworden. Und der zweite Effekt ist sicherlich auch, dass wir mehr auf LinkedIn machen. Auch da ist es so, dass die Leute uns halt dort kennenlernen und dann einfach auf die Webseite gehen, auf unserer Webseite gehen und das nicht mehr klar nachweisbar ist. Ja, und das dritte ist wahrscheinlich, dass wir alle noch nicht begreifen, ist, was passiert ist mit ChatGPT, mit diesen Anfragen, die auf AI, KI funktionieren. Irgendwo nimmt ChatGPT ja doch die Informationen her und wir wissen noch nicht, wie wir das in Zukunft irgendwie auch messen können oder überhaupt, wie wir uns verhalten sollen. Nicht die großen Firmen haben die AI ausgeschlossen, Robots ausgeschlossen, dass sie die Seiten nicht mehr tracken können. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Christoph, das war, glaube ich, eine sehr einfache, sehr kurze Sache, die wir jetzt von dir gehört haben, die, glaube ich, viele, viele nachmachen können. Wie kann ich einfach Reports erstellen, die die Leistung vom Marketing wesentlich darstellen? Ich habe noch ein zweites Thema. Ich habe mit dir einige Male drüber geredet, über Sales Free. Du bist ein Anhänger von Sales Free. Du glaubst, ich glaube das auch, dass immer mehr Menschen ohne Kontakt mit Sales einkaufen wollen. Das zeigen ja auch die Studien, dass die Leute immer zumindest später mit Sales sprechen. Und es gibt sogar Studien, die sagen, dass im B2B-Bereich bis zu 70.000 Euro in Zukunft alles sales-free mit der Kreditkarte gekauft wird. Bin ich nicht so der Meinung. Ich glaube, das wird sehr, sehr unterschiedlich sein von den Produkten, wie beratungsintensiv die Sachen sind. Oder man könnte ja auch sales-free die Chatbots sehen, nicht, dass die Leute sich dann einfach mit den Chatbots entsprechend austauschen und die Informationen holen. Aber mit dir habe ich einen Fokus gesprochen. Wenn wir sales-free wollen, dann müssen wir den Käufern interaktive Tools anbieten. Self-Service ist das Wort. Und da hast du bereits begonnen, für euch, für Jutel, Self-Service-Tools aufzusetzen. Wie weit bist du gekommen?
Ja, also grundsätzlich zu dem Thema Sales Free, ja, ich bin ein totaler Anhänger. Für mich heißt es noch nicht, dass die Leute Sales Free etwas kaufen wollen, also direkt in den Checkout gehen, sondern für mich, ich weiß nicht, ob du auch, aber die meisten Leute haben sicher auch das Gefühl, wenn sie bei irgendeinem Erstcall als zukünftiger Kunde dabei sind, gibt es oftmals das Gefühl, oh Mann, ich bin eigentlich nicht der Experte, ich fühle mich so schlecht.
Das heißt, ich fühle mich über den Tisch gezogen, oder? Das ist
genau,
ja eigentlich
das, und wie du weißt nicht, welche Frage du eigentlich stellen sollst, und es ist einfach kein gutes Gefühl. Und deswegen sind ja die Unternehmen auch sehr hergekommen und haben gesagt, okay, dann produzieren wir ganz viel Content. Das heißt, auch wir bei Utel haben sehr viel Content jetzt in Textform produziert, wo der erste Schritt war, ja, erklären wir mal unsere erklärungsbedürftigen Produkte. Wir verkaufen Telefonnummern für B2B-Unternehmen. Da gibt es diverseste Gattungen dafür, also Varianten einfach davon. Gut, damit man auf Google gut rankt, schreibt man, oder war es früher so, lange Beiträge mit einem primären Keyword und einigen sekundären Keywords drinnen. So lang wie möglich.
Mindestens über 1000 Wörter, ja.
Genau, so lang wie möglich, ja, weil es für Google gut ist. Aber die Welt verändert sich, und du hast es auch schon angesprochen, KI und AI, oder AI kommt immer mehr, und vielleicht gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, aber führt im Endeffekt dazu, früher hat man es für die Suchmaschine geschrieben. Das heißt, viel Text, ein Keyword, du bist hingekommen. Ja, aber wenn ein Kunde jetzt in der Consideration-Phase einfach für seinen Bedarf eine passende Lösung finden möchte, dann hat er keine Lust, sich 1000 oder 2000 Wörter durchzulesen, um dann selber ein Experte zu sein, damit er dann entscheidet, was für ihn die richtige Lösung ist. Ich finde, da sind solche Sales-Service-Tools, kommen da eher zum Einsatz und bringen einfach einen dazu, schon eine vorgefertigte Entscheidung zu treffen, bevor man sich für ein Produkt interessiert. Und zu deiner Frage, wie weit wir damit sind, wir sind nicht mehr am Anfang, Gott sei Dank, sondern wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben, wie gesagt, herausgefunden, unsere erklärungsbedürftigen Produkte sind eigentlich für jeden Kunden anders. Das heißt, ich bin ein Unternehmen in Deutschland und möchte eine Telefonnummer in Österreich haben, oder ich bin ein Unternehmen in Deutschland und möchte eine Telefonnummer weltweit haben und dann auch eine Telefonanlage und kenne mich aber nicht aus, führt eigentlich zu anderen Entscheidungsstränge. Und das haben wir, dafür haben wir dann in einem Tool, wie beispielsweise Typeform, wo wir es gebaut haben, haben wir einen Online-Berater gebaut, der vorgefertigte Entscheidungsstränge hat. Das heißt, wir fragen die relevantesten Fragen ab, die für uns dafür notwendig sind, um den Kunden in eine passende Richtung zu lotsen. Und eigentlich ist es wie früher bei einem sehr, sehr guten Vertriebler, der hat sich zum Kunden gesetzt und ist in seinem Kopf eine Checkliste durchgegangen. Und die Fragen hat er gefragt, und der Kunde hat dann Antworten geliefert, und dann hat er gesagt, für Sie passt am besten dieses und dieses Produkt. Und sowas haben wir auf online umgesetzt jetzt.
Das heißt, es gibt schon auf der Webseite. Das letzte Mal, wie wir gesprochen haben, war das noch in der Testphase. Du hast mich auch eingeladen zum Testen. Das heißt, man kann auf der Utel, was habt ihr, utel.com?
Nein, utel.at.
Utel.at. Utel schreibt man
Y zweimal das U, hartes T, E, L. Genau.
Utel.at gibt es diesen Online-Berater. Was sind die ersten Erfahrungen? Wird das angenommen?
Also die ersten Erfahrungen ist, dass es sehr, sehr gut angenommen wird. Speziell von den kleineren Unternehmen, die wirklich auch keinen Telekommunikationsansprechpartner haben. Das heißt, keine IT-Abteilung, die sich schon mit Telefonie beschäftigt, sondern einfach ein Geschäftsführer beispielsweise von einem KMU, der einfach flexibel telefonieren möchte und eine Cloud, und mal gehört hat, dass es sowas wie Cloud-Telefonie gibt. Wenn der nach Cloud-Telefonanlage, Cloud-Telefonie oder auch nach Rufnummern, Voice-over-IP und solchen Sachen sucht, soll er halt auf diesen Lösungsseiten landen und seine richtige Lösung finden. Im Gegensatz dazu haben wir aber trotzdem den ganz starken Fokus auch auf Produktseiten, die wir halt dann für die Leute, die schon ganz genau wissen, wie man das Produkt nennt, die dann dafür halt wirklich Suchmaschinen optimiert sind.
Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel, eigentlich ist es ein Lead-Magnet, was ich hier anbiete, nicht?
Ich würde nur nicht Lead-Magnet dazu sagen. Ich glaube, weil, also vielleicht, um das klarzustellen, für mich ist ein Lead-Magnet einfach nur jemand, den ich dann noch von meiner Lösung überzeugen möchte, muss. Und für mich beim Sales-Free-Ansatz ist es einfach, auch wenn der seine E-Mail-Adresse nicht eingibt, eigentlich wäre es mir wirklich egal. Weil er kommt dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn er eine Lösung braucht, und dann erkennt er uns hoffentlich, weil wir top of the mind sind.
Ich habe deshalb das Wort Lead-Magnet verwendet, weil ich mich sehr beschäftigt habe. Und da kommen wir zu unserem dritten Thema mit ChatGPT. Wir haben einen Custom-ChatGPT geschrieben, der die Aufgabe hat, eine Webseite zu analysieren und aufgrund dieser Analyse Lead-Magneten vorzuschlagen. Und sehr, sehr oft dieses Tool, ohne dass wir das eingerichtet haben, schlägt dieses Tool solche Self-Service-Tools vor, Assessment vor. Einfach Selbsttests, könnte man auch sagen, wo jemand diese Fragen beantwortet und so wie bei dir, dann einfach ein Ergebnis kriegt, eine bestimmte Auskunft kriegt. Und in diesem Zusammenhang für mich interessant ist, wir haben darüber geredet, über was verwendest du noch einmal? Was ist das Tool, das hier zum Einsatz kommt bei dir?
Typeform.
Genau. Und Typeform musst du ja noch sehr manuell, händisch, diese Entscheidungsbäume hier nachbauen. Also es ist wirklich Knochenarbeit, oder? Typeform, was Komplexes in Typeform zu erstellen, ist wirklich eine Knochenarbeit.
Ist es auch bei uns.
Also ich mich frage, ob KI das nicht einfacher machen könnte. Und zwar, warum ich das glaube, ist, wir haben vor ein paar Jahren begonnen, dass Drift aufgekommen. Drift war plötzlich in aller Munde. Das war so der erste Chatbot, der besser war wie die anderen Chatbots. Aber trotzdem war Drift noch immer manuell zu programmieren. Also man musste auch da diesen Entscheidungsbaum und wir sind stundenlang gesessen. Auch Drift, der Support von Drift, ist mit uns stundenlang gesessen, weil die Sachen halt immer irgendwo abgestürzt sind oder einfach nicht funktioniert haben. Und dann, vor einem Jahr, ist Chatbase auf den Markt gekommen. Ein KI-basierender Chatbot. Und der ist sehr einfach zum Installieren. Du sagst ihm einfach, hey, das ist unser URL, schau da unsere Webseite an. Und basierend auf das, was du auf unserer Webseite erfährst, was du lernst, gib Auskunft. Und damit war alles Programmieren nicht mehr notwendig. Nicht? Du kannst fragen, was du willst. Er nimmt einfach die Antworten, die er auf unserer Webseite findet und gibt Auskunft darüber. Was denkst du? Das nächste Self-Service-Tool, gibt es eine KI, die du verwenden wirst?
Also ich finde, das ist die allerwichtigste Frage. Also KI wird im Marketing so ziemlich alles verändern. Angefangen von der Suchmaske auf Google. Also man sieht ja jetzt schon, dass Google SGE im Einsatz ist teilweise, und die SEOs müssen neu lernen, wie man SEO macht. Man muss wirklich reverse engineeren, wieso man jetzt von dem Google SGE nicht in den Ergebnissen auftaucht, obwohl man zwischen Platz 1 und 10 rankt. Da gibt es diverseste Studien, die das zeigen, dass das System anders denkt. Das heißt, das wird die erste Herausforderung im Marketing, die AI mit sich bringt. Und wir sind jahrzehntelang gezwungen worden, Search Terms so zu verwenden, wie es Google braucht. Das heißt, wir haben gewusst, wenn wir eine Cloud-Telefonanlage für eine ganz nischige Branche brauchen, dass Google höchstwahrscheinlich diese nischige Branche nicht kennt, und deswegen gibt man halt einfach nur Cloud-Telefonanlage ein. Der Content, der dann rauskommt, ist ziemlich unbefriedigend. Und man wird nicht seine passende Lösung finden. Das heißt, da wird AI sicher extrem viel umrütteln. Und weil du gesagt hast, Chatbase, wir verwenden Chatbase auch in einer Beta-Phase. Einerseits für unser Doku-Center, das ist eine Datenbank, wo wir für Kunden, die halt dann wirklich auch schon Kunden sind, unsere Handbücher digitalisiert haben. Und dafür ist ein Chatbot wie Chatbase wunderbar geeignet. Es ist unglaublich viel super Content. Und wenn man den einfach fragt, ob wir eine Integration zu Salesforce oder zu HubSpot haben, kommt die Antwort. Da braucht man, also bei uns ist das System basiert auf Confluence, und man muss jetzt nicht jede Headline mit ganz viel Text versehen, weil die AI macht es selber. Das ist grandios. Wir verwenden es aber auch oder testen es gerade für das Thema eines Beraters, also eines Online-Beraters, weil, wie du gesagt hast, diverseste Entscheidungsstränge in Typeform unglaublich mühsam, speziell wenn irgendeiner dann herkommt und sagt, ja, Frage 2, da hätte ich aber gerne noch eine dritte Antwort dazu. Und da irgendwie, also man muss sich schon eben auch Excel-Listen gebaut mit dem Produktmanagement zusammen, damit man sagt, was geht denn mit was nicht sozusagen. Also und ausschließen und dann, wer springt zu welcher Frage. Also es ist wirklich sehr massiv. Und wenn man einen Chatbot hätte, wäre ja die unglaublich schöne Variante, wie du gesagt hast, dass man einfach die Website crawlen lässt. Ja, größtes Problem ist, die wenigsten Unternehmen haben die Produkte auch so schon wie in einem Berater irgendwo aufgelistet. Also wenn wir beispielsweise bei UTEL nicht sagen, wir haben 0800-Nummern für dieses und dieses Land und für dieses nicht, dann weiß das der Chatbot auch nicht. Und auch wenn man den so einschränkt, dass er nicht halluziniert, ja. Er wird keine zufriedenstellende Aussage treffen.
Das heißt aber,
und ich glaube, das, ganz kurz noch, ich glaube, das größte Problem ist dabei, dass es ein Chatbot ist. Die Leute haben, wie du selber gesagt hast, das war der gute Chatbot. Die Leute haben kein Vertrauen in Chatbots aktuell. Das heißt, die glauben, dass Chatbots einfach nur Blödsinn rauskriegen. Das heißt, die schwierigste Variante wird werden, den Kunden davon zu überzeugen, dass er seine Frage in einen schönen semantischen Satz einfügt und in einer Konversation mit einem Chatbot trifft.
Exakt das Problem, Christoph. Wir haben den Chatbase seit einem Jahr. Er wird kaum genutzt, weil wir alle schlechte Erfahrungen mit Chatbots gemacht haben. Warum ich die vorher unterbrechen wollte, was du gesagt hast, zeigt aber, wie wichtig Content ist. Nicht? Wir müssen auf unseren Webseiten noch mehr Content als wie bis jetzt. Und diesmal halt nicht den Content für Google, sondern den Content für eine KI zur Verfügung stellen, damit die KI einfach die richtige Antwort gibt. Christoph, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber wir wollen unsere Episoden auf 30 Minuten beschränken. Gibt es noch irgendetwas Wichtiges aus dem Nähkästchen von dir? Wir haben jetzt tolle Sachen gehört. Lead Gen versus Demand Generation. Wie wichtig Reports sind, die wirklich zeigen, was der Beitrag von Marketing für den Geschäftserfolg ist. Und ich glaube, was du auch uns wirklich sehr, sehr gut erklärt hast, wie ihr selber diese Self-Service-Tools einsetzt, bis hin zum KI-Einsatz. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden würdest?
Ja, gerne. Also für die Marketer, die da draußen zuhören. HubSpot Reports sind nicht nur gut für die Geschäftsführung, sondern auch für die Finance. Also wenn es um die Budgetgespräche geht und man kann zeigen, dass eine Maßnahme XY diesen Beitrag zum Geschäftserfolg in den letzten Monaten hatte, dann sind die Gespräche über Kosten nicht mehr so ganz hart, wie sie bis dato waren.
Super, super letzter Tipp von dir. Finance Controller wollen natürlich es bewiesen haben und ich glaube, gerade mit solchen Reports können wir das super nachweisen. Christoph, das war wieder mal eine gut investierte halbe Stunde für uns alle. Danke für die, wie man im Englischen sagt, die Insights, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B-Inbound-Marketing-Podcast. Wenn du ein interessantes B2B-Thema hast, dann melde dich bei uns. Wir würden dich gerne einladen als Gast in diesem Podcast. Dann bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle 2 Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten 2 Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Sheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.